würde nun ein Wort lesen aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9, einmal nach der Bruns-Übersetzung, aber auch dann nochmal nach einer anderen Übersetzung. Und da heißt es: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seinem reichen Erbarmen wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Es erwartet ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelktes Erbe auf euch. Dies wird euch in dem Himmel aufbewahrt, während ihr hier in der Kraft Gottes durch Glauben durchgetragen werdet. Das Heil liegt bereit und offenbar zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr jubeln, obwohl ihr jetzt noch eine kurze Zeit das zu sein durch mancherlei Versuchung berührt seid. Aber dadurch soll sich euer Glaube bewahren und wertvoller erfunden werden als das vergängliche Gold, das ja auch die Feuerprobe bestehen muss. Das wird euch Lob, Preis und Herrlichkeit einbringen, wenn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft offenbart. Ich habe jetzt noch ein paar Verse mehr gelesen, als wir angegeben sind. Und dann heißt aber dann in den anderen beiden Versen noch, die möchte ich nicht vergessen, sondern die stehen auch noch da. Ihm gilt eure ganze Liebe, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer ganzes Vertrauen, obwohl ihr ihn nicht persönlich vor Augen habt. Ihm jubelt ihr unaussprechlich strahlender Freude entgegen, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erreicht, die Rettung eurer Seelen. Und in einer neueren Übersetzung heißt es noch einmal, von Vers 3 bis 9, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren, mit uns zu seiner lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Und weil ihr an ihm glaubt, wird Gott euch auch seine Misse, seine Macht für die Rettung bewahren, die schon bereit liegt, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihm liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihm glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt noch nicht seht, und jubelt unsagbar von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Soweit ist ja fast identisch, wenn man das so genau nochmal vergleicht, die Texte. Aber das eine oder andere Wort ist vielleicht da auch ein bisschen anders nochmal ausgelegt und ich auch für uns manches noch besser zu verstehen. Es war keine einfache Zeit, in der die Christen dort damals lebten, denen Paulus die Briefe geschrieben hat. Quer über den Nordosten Kleinasiens verstreut lagen die Gemeinden. Heidenchristen nannte man sie. Und der Brief des Apostels erreicht sie in einer Zeit drohender Verfolgung, weil sich, wer sich Christ nannte, in großer Gefahr war. Anfechtungen, Verleumdung und Leiden um Christi willen bildeten den Hintergrund des Briefes. Mit dem heimtückischen und hinterlistigen Kaiser Nero hatte sich das Blatt für die Christen im Römischen Reich gewendet. Spätestens seit dem Brand von 64 nach Christus waren diese sogenannten Christusleute im Verruf und in Gefahr geraten. Tacitus, der römische Geschichtsschreiber, berichtet von einer großen Zahl von Christen, die auf kaiserlichem Gebot hin auf grausame Weise umgebracht wurden. Lucius Nero sie mit Pech bestreichen, anzünden und sie aufstellen als Fackeln in seinen Gärten. Er ließ sie die Haut wilder Tiere einnähen und Jagdhunde auf sie hetzen, die sie zerrissen. Obwohl öffentlich wurde verkündigt, dass er gegen das Gesetz verstoße, Christ zu sein, blieb anfangs die Verfolgung der Christen auf Rom beschränkt, so wurde doch mit den dortigen Maßnahmen das Tor zu den Christenverfolgungen im gesamten Römischen Reich aufgetan. Von nun an lebten viele Christen in ständiger Bedrohung und in Lebensgefahr. Nero lebte in einer Zeit von 54 bis 68 nach Christus, der dann selbst ja Rom anzündete und von seinen Obersten dann so weit getrieben worden ist, er soll abdanken und soll sich dem Ende ein Leben nehmen. Und was er auch dann getan hat. In diese Situation der Angst und der drohenden Verfolgung schreibt Paulus einen Brief voller Hoffnung. Für die Christen, die Ungewissheit stehen, war es ein Schreiben voller Zuversicht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Vers 3. Welch ein tiefer Glaube und welch ein Vertrauen spricht aus diesen Worten. Hier schreibt einer, der nicht auf sich selbst und seine eigenen Situationen fixiert ist. Petrus kennt, obwohl die schwierige Lage der verfolgten Glaubensgeschwister. Er selbst hat manche tiefen Täler miterlebt und durchlitten. Und doch ist sein Brief erfüllt von Hoffnung und Gewissheit. Seit Ostern hat sich für ihn die Welt grundlegend verändert. Seit Ostern gibt es allen Grund zur Hoffnung. Seit Ostern gibt es sogar eine lebendige Hoffnung, weil Jesus nicht im Tod geblieben ist. Er ist auferstanden und er lebt. Seit Ostern ist endgültig und eindeutig klar, dass Gottes Herz voll Liebe für uns ist. Denn seine Liebe hat unsere Sünden überwunden. Ja, seine Liebe hat seinen Tod überwunden. Darum bleibt Petrus gar nichts anderes übrig, als diesen barmherzigen Gott zu loben. Ja, vielleicht habt ihr schon ein bisschen rausgehört. Wir reden heute so ein bisschen über Wiedergeburt, über Hoffnung, über lebendige Hoffnung. Und ich möchte ganz gerne mal wissen, wie ihr so ein bisschen über Hoffnung denkt. Und die Nicole wird so ein bisschen eure Zurufe mal notieren, was euch so einfällt über Hoffnung oder vielleicht auch Bibelzitate, die ihr vielleicht kennt über Hoffnung. Vielleicht können wir da das eine und andere mal ein bisschen zusammentragen. So wird auch das Thema für euch noch etwas lebendiger. So, Hoffnung lässt nicht zustande gehen.
Können wir die Tafel vielleicht weiter hier vorne stellen?
Ja.
Ja, ich konnte sie leider nicht tragen. Ich habe es versucht.
So. Ja, geht so? Gut.
Ja, ich versuche mich ganz still hier hinzustellen.
Ja.
Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Ärmsten.
Oh, kannst du das zusammenfassen?
Das ist eine
Darf ich sowas schreiben wie über den Tod hinaus? Meinst du das damit?
Das obliegt uns ja jetzt.
Ja, eins kannst du so schreiben. Ja. Hoffnung gibt uns Kraft.
Thank you.
Etwas lauter, wenn es geht.
Schreiben wie Perspektive des Glaubens. Ja, das ist ein toller Vers. Den könnte ich jetzt auf dieses zweite Blatt schreiben. Zuversicht.
Ja.
Zuversicht. Reicht dir das aus, Christel, wenn wir das als Zuversicht ganz stark komprimieren? Da schreibe ich noch mit drunter ein. Nicht zweifeln. Ja.
Singen wir doch auch manchmal, du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Stärke.
Also Stärke.
Ja,
stimmt.
Ja.
Ich denke, können wir so.
Kannst du damit was anfangen?
Ja.
Soll ich das mal mit dir so rumdrehen, dass du drauf gucken kannst?
Genau, dann haben wir ein bisschen Blickkontakt. Genau.
Oh, das ja, so. aber wenn du keinen Bezug nehmen möchtest.
So geht's, ja.
Ja, muss er das auch gucken?
Sonst muss ich immer so eine vorspringen und dann. Ja, also heute geht es, ja, Thema 1 oder Punkt 1, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben geschrieben, über den Tod hinaus gibt uns Kraft, Motivation, geduldig sein in Hoffnung, lässt uns nicht zuschanden werden, stirbt zuletzt, Zuversicht, nicht zweifeln, Perspektive des Glaubens und Stärke. Ich hätte mal, habe mir es ein bisschen einfacher gemacht, ich habe einfach mal im Internet reingeschaut. Und da sind mir einige Bibelverse auch noch mal ganz schnell zutage gekommen. Ich denke, wir kennen alle das Wort aus Römer 12, 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Oder ein Wort aus den Sprüchen. Das Waden der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Oder in Apostelgeschichte 2, 26 heißt es, darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Oder wir kennen alle das Wort, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber Liebe ist das die größte unter ihnen. Aus 1. Korinther 13, Vers 13. Es ist toll, wenn man diese Hoffnung hat. Sicherlich gibt es auch Zitate von Menschen. Bonaparte hat mal ein Wort gesagt, Mut gleicht der Liebe, er bedarf der Hoffnung als Nahrung. Oder ein anderer hat gesagt, bewahre Hoffnung, die Hoffnung allein verlässt auch im Tod den Menschen nicht. Oder von Jochen Klepper ein Wort, aber den Mut zur Hoffnung zu haben, mit keinem billigen Pessimismus sich zu begnügen, ist auch nichts Kleines. Oder zum Schluss, das wurde eben schon gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, die Hoffnung stirbt nie. Oder von Alfred Adler hat einmal geschrieben, wer überwindet, der gewinnt, Nur müssen wir trachten, den Kindern das Material zu geben, das sie überwinden können. Wir müssen ihnen Mut geben. Das ist der wichtigste Gesichtspunkt in der Erziehung. Ein Kind, das die Hoffnung verliert, ist das Gefährlichste. Es gibt viele schwierige Situationen im Kleinleben, im Kinderleben, aber nie darf es die Hoffnung verlieren. Mit diesen Worten oder aus Vers 3 nochmal, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, mit diesen Worten beschreibt Paulus, was mit jedem geschehen ist, der sich damals hat taufen lassen. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Genau. Und Petrus sagt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die ersten Gemeinden standen in der Missionssituation. Menschen kamen durch das klare Zeugnis der Apostel zum lebendigen Glauben. Und nun sollte dieses Leben unter dem neuen Herrn auch ein sichtbares Datum bekommen. Sie ließen sich taufen, ganz wie Jesus es geboten hatte. Zunächst geschah diese Taufe in einem nahegelegenen Fluss, so wie damals bei ihm. Ihm gehörte nun ihr ganzes Leben ganz und gar. Und wir kennen ja das auch, wir werden ja auch oder sind getauft worden in der Kindstaufe. Manche lassen sich in der Großtaufe auch taufen. Auch ein Zeichen dafür, dass sie Jesus Christus angehören, dass sie an Jesus Christus glauben. In einer Welt, in der der Tod regiert, in der das Sterben offensichtlich das letzte Wort hat, in einer Welt, die von Angst und Schrecken gekennzeichnet ist, in einer Welt, in der andere das Sagen haben und uns zu bestimmen scheinen, mitten in diese Welt hinein, tritt hinein, der alles umkehrt. Jesus, der Herr, über den Tod. Mehr noch, er kehrt nicht nur um, er schafft alles neu, auch in unserem Leben. Auch wenn wir trotz Verfolgung auch des drohenden Todes bezeugt, damals auch der Petrus, den damaligen Christen, darum, ich gebe den ersten Vers unseres Predigtextes mit eigenen Worten wieder: Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, eine Hoffnung, die unser oft begrenztes und eigenes Leben auf dieser Welt weit macht. Eine Hoffnung, die uns einen Blick über die Grenzen dieser Welt hinaus tun lässt. Eine Hoffnung, die die Begrenzung durchbricht, selbst die letzte Grenze des Todes. Eine Hoffnung, die uns den Blick in Gottes neue Wirklichkeit freigibt. Gelobt sei dieser Gott. Und mit dem, was wir auch hier ein bisschen so zusammengetragen haben, wird doch auch einiges klar, dass wir wirklich auch die Perspektive haben, darüber hinauszuschauen, dass uns die Hoffnung immer wieder auch in unserem Leben durch den Glauben groß wird, dass wir hoffen dürfen, auch über den Tod hinaus. Mit diesen Worten will Petrus uns das Ostergeschehen erschließen. Wir sind nicht mehr die, um Anerkennung und Zuwendung ringen müssen und doch immer wieder enttäuscht über eigene Grenzen sein müssen. Wir sind nicht mehr die Resignierten, bei Ablehnung und Misserfolg stehen bleiben müssen. Die Wirklichkeit, die wir sehen, spiegelt nur den äußeren, den sichtbaren Aspekt wider. Die eigene Realität, die hinter dem sichtbaren Schein liegt, zeigen uns die Worte der Bibel. Diese neue Wirklichkeit leuchtet auf, wenn wir uns auf das Wort Gottes einlassen und daran festhalten. Der Glaube an Jesus Christus, der sich auf die Taufe beruft, gibt uns eine lebendige Hoffnung. Denn wer Jesus vertraut, der hat die Schwelle zum wahren Leben überschritten. Mit dieser Auferstehung sind wir dann schon den ersten Schritt in das Reich des wahren Lebens gegangen, in das Leben, das unvergänglich rein und unverwelklich ist. Glaubende sind Wiedergeborene zu einer lebendigen Hoffnung. Zweitens, Hoffnung trotz einer bedrängenden Wirklichkeit. Von dieser neuen Wirklichkeit her nimmt Petrus die gegenwärtige Situation von uns Christen in den Blick. Sie war damals geprägt von allerhalden Bedrängnissen, Verfolgung und Unterdrückungen. Und sie ist heute manchmal bestimmt von Leid, das uns andere Menschen antun. Aber auch das Leid, das Gott über uns kommen lässt, schwiegt schwer und lässt traurig sein. Doch Petrus sieht diese Trauer aus seinem neuen Blickwinkel. Alles Wichtige und Harte in unserem Leben erklärt er als Versuchung, die unseren Glauben auf eine Echtheit hinprüft. Diese Vorstellung, dass Gott den Glauben prüft, ist seit den Tagen des Alten Testaments nichts Unbekanntes. Die Frage bleibt, hören wir nun das Negative und das Angstmachende oder hören wir das Frohe, Hoffnungsvolle daraus? Hören wir nur das Negative und das Angstmachende? Ja, das kann ja auch immer wieder auch vorkommen, dass wir davon hören, was so alles geschieht in der Welt oder auf der Nachbarschaft oder bei Freunden oder Bekannten. Und was uns auch hier und da Angst macht, was wird alles kommen, wie wird das alles werden, wenn mal kein Atomstrom mehr fließt seit einigen Tagen, wie geht das dann weiter? Wie geht das dann weiter in 2060, wenn dann mal kein Auto mehr mit Benzin fahren darf und. Ich denke, wir können so viele andere Beispiele hinzufügen, die uns da vielleicht gerade einfallen. Oder sind wir Menschen, die vielleicht etwas anderes hören, dass wir etwas was Frohes hören, dass wir Hoffnungsvolles sind, was wir ja, über das Lesen der Bibel wieder neu dazu gestimmt werden, Hoffnung zu bekommen. Petrus weiß, wovon er redet, wenn er von Leiden spricht. Doch Leiden wird von ihm nicht als Strafe Gottes angesehen. Er verspricht es vielmehr in Bezug auf unseren Glauben. Wenn in unserem Leben Schwierigkeiten auftauchen, sind wir schnell darum bemüht, sie zu lösen. Oder in sozialer oder psychologischer oder medizinischer Hinsicht. Medikamente zu nehmen und viele andere Dinge, wo wir dann auch wieder da Halt bekommen. Im Predigtext aber wird auf eine andere Ebene verwiesen, auf die Ebene des Glaubens. Wie wir mit unseren Problemen, auch mit dem Leid und der Trauer umgehen, das soll etwas mit unserer Beziehung zu Gott zu tun haben. Was bestimmt meine Blickrichtung? Das, was andere mir antun oder antun können, das, was andere mir sagen oder das, was mir im Glauben zugesagt ist, was mir im Wort Gottes zugesprochen wird. Ja? Vieles prasselt ja auf einen ein, vieles hört man sich an bei Freunden, Bekannten. Glaubensgeschwister rufen an oder fragen einen, geben einen Hilfen, ermutigen einen. Ja. Aber wir dürfen auch immer wieder neu erleben, dass auch die Beziehung zu Gott unser Leben prägt und bestimmt. Ist das einfach gefragt oder direkt? Ich meine, wir müssen uns immer wieder neu fragen lassen. Der auferstandene Herr will uns heute Morgen die Augen dafür öffnen, dass in unserem Leben einen Bereich gibt, zu dem die Probleme und Nöte keinen Zutritt haben, weil nämlich Gott da ist. Ich meine den Bereich des Glaubens. Hier zählt das Vertrauen zum himmlischen Vater, nicht die äußeren Schwierigkeiten. Hier zählt die Gewissheit des Glaubens und nicht die Heillosigkeit und Zerrissenheit. Dieser Ort, dieser Raum ist uns im Glauben an ihm geschenkt. Der Glaube ist ein Ort, an dem ich trotz allen äußeren Unheils innerlich heil werden darf. Ist ein Platz, an dem seit Ostern die Hoffnung und damit die lebendige Hoffnung die Oberhand gewonnen hat. Und ich denke, das sollen auch wir immer wieder neu erinnern werden. Seit Ostern haben wir Hoffnung. Nur vieles wird manchmal durch allgemeine Dinge, die manchmal so in dem Tag kommen, durch verschiedene Sachen, Familie, Kinder und was so ist, wird diese Hoffnung uns manchmal wie so eine Wolke, schiebt sich dann davor und wir sehen die Hoffnung nicht mehr. Aber wir können diesen Raum des Glaubens, diesen Bereich der lebendigen Hoffnung nicht selbst schaffen. Dazu kann man nur wiedergeboren werden. Geboren werden, das kann keiner selbst bewerkstelligen. Geboren werden ist das, das an mir geschieht. Geboren wird man, da kann man keine eigene Leistung ins Feld führen. Von uns aus gibt es zu dieser lebendigen Hoffnung keinen Weg. Aber Gott hat in Jesus längst den Weg gebahnt. Und wir dürfen sie uns schenken lassen. Und dürfen darin leben, trotz einer bedrängenden Wirklichkeit. Gott hat uns diesen Weg gebahnt oder auch betoniert. So würde jemand sagen, der mal Maurer gelernt hat oder längere Zeit in der Arbeit beschäftigt war. Betonieren ist etwas Festes, was nicht so schnell kaputt geht, was wirklich auch bleibt. Wir dürfen diesen Weg gehen, den Jesus uns geebnet hat. Wir dürfen es uns schenken lassen und darin auch leben. In der Gemeinschaft wie heute Morgen, in den Bibelstunden, in den Hauskreisen oder Bibelstunden oder auch zu Hause, alleine oder gemeinsam, wenn wir Gottes Wort lesen. Auch wenn vieles andere uns bedrängt und uns hinunterziehen möchte und uns die Hoffnung nehmen möchte. Den Blick auf das Eigentliche richten. Ich meine, das ist eine wahrlich gute Nachricht. Wir brauchen nicht immer nur auf die Not unseres Lebens und unseres Glaubens schauen. Es geht zuerst um die Freude. Und der Grund für unsere Freude heißt, unser Heil ist uns durch Jesus versprochen. Und dieses Heil ist uns ihm schon heute geschenkt. Jesus schenkt unserem Leben die Heilung, nach der wir uns sehnen. Das lässt sich leicht sagen als getan, gell? Ich denke, wir haben auch da immer wieder auch neu zu lernen und zu buchstabieren. Er kann unser Leben heil machen. Und vieles auch, was er uns heute sagen möchte, können wir immer wieder neu sagen. Herr, gib du uns die Kraft, dass ich es verstehe, dass ich mich danach sehne und dass dies dann noch eintritt. Ich will hoffen und bin auch dankbar dafür, dass du es so siehst. Und du kannst uns dieses neu schenken. An dem Glauben heißt, er erfüllt und prägt unser Leben. Dann regiert in uns nicht mehr der Urgeist dieser Welt. Er bestimmt uns nicht der Hass der Menschen, die gegen uns sind, die schlecht über uns reden, hinter vorgehaltener Hand, oder die vielleicht auch über uns lachen, wenn wir vielleicht auch von Jesus ein Zeugnis geben. Und auch das Leid, das uns den Atem nimmt und das Leben schwer macht, behält nicht mehr das letzte Wort. An dem Glauben heißt vielmehr, Gottes Heil, seine Liebe und sein Erbarmen sind der Grund unseres Lebens. Seine Hoffnung ist der Fels, auf dem wir stehen und glauben können. Seine Hoffnung ist der Fels, auf dem wir stehen und glauben können. Ja, so wie es Christel auch eben gesagt hat, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und dann nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn wir uns darauf bauen, dann stehen wir gut da. auch wenn manches auch an unserem Leben rüttelt und schüttelt und uns in Sünde führen möchte, Gedanken, Worten oder in Taten, oder viele Menschen uns vielleicht, wie ich schon eben sagte, schlecht über uns reden wollen, bewusst oder unbewusst. Aber wir dürfen uns auf Gottes Wort immer wieder neu verlassen und hoffen und wissen, ich glaube an ihn, auch wenn ich ihn nicht sehe. Darauf darf ich mich wirklich gründen. Zum Abschluss habe ich noch eine Geschichte und die will uns etwas verdeutlichen an einem Missionar. Vielleicht kann uns die folgende Geschichte noch ein Stück weiterhelfen. Mit Tränen in den Augen zimmert der Missionar den kleinen Sarg für seinen gestorbenen Jungen. Drei kleine Kinder lesen die Missionsleute in ihre Heimat zurück. Zu ihrer Freude wurde ihnen vor einem Jahr das vierte Kind in Papaduadorf in Neuguinea geboren. Wie hatten die Eingeborenen das kleine, weise Menschenkind bestaunt. Wie hatten sie gelacht, wenn nur der kleine Junge mit den Händen nach ihnen ausstreckte. Nun lag der kleine Sonnenschein kalt und tot da. Und der Vater zimmerte den Sarg. Von Ferne schauten die Dorfbewohner, nur einige wagten sich in die Nähe des Missionars. Es sagte einer, dein Sohn ist tot, werdet ihr nun fortgehen? Die Antwort des Missionars lautete nein. Wir bleiben hier. Nachdenklich schaute der Mann dem Missionar dann zu. Dann begann er wieder, aber ihr werdet auch einmal sterben. Was machen dann eure Kinder? Da haben wir keine Sorge. Die sind in Gottes Hand. Missionar, sagte schließlich der Eingeborene, was seid ihr, Jesusleute, doch für Menschen? Ihr fürchtet den Tod nicht und ihr könnt durch den Horizont sehen. Und wie er so spricht, fällt dem Missionar ein, dass er in der Papua-Sprache nach einem Wort für die Hoffnung gesucht hatte. Jetzt hatte er es gefunden. Das war ein gutes Wort für die Hoffnung. Hoffnung heißt, durch den Horizont sehen. Dorthin sehen, wo Jesus ist. Die Hoffnung für die ganze Welt. Solche Hoffnung dürfen wir uns von ihm jeden Tag neu schenken lassen. Eine Hoffnung, die auf das Eigentliche sieht, die Hoffnung durch den Horizont blickt, dorthin, wo Jesus ist, die Hoffnung für die ganze Welt. Und das wünsche ich auch euch, dass ihr immer wieder durch den Horizont seht, dass ihr auf Jesus schaut und sagt, er ist schon da, er wartet nur auf mich. Dass wir die Hoffnung immer wieder neu uns sagen dürfen und uns entgegenrufen dürfen, ja, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Diese Hoffnung an Jesus ist da, es ist Realität. Auch wenn viele dieser Menschen, die einst gelebt haben oder die jetzt leben, die es immer wieder verneint haben und ihn verleugnet haben, auch gleich nach der Auferstehung von Jesu wurden ja auch die anderen angehalten von den Pharisäern, sollten es sagen, es ist nicht so. Nein, wir haben eine Hoffnung, die über unseren Tod geht, sondern dass wir den Blick zu Jesus haben und dass wir auch diese Hoffnung auch andere Menschen immer wieder auch neu weitersagen dürfen. Dass wir ihn bekennen dürfen, dass wir sie mitnehmen. Egal, wo wir sind, zu Hause oder im Beruf oder im Verein oder in den Gesprächen, die wir haben. Sei es am Telefon oder von Angesicht zu Angesicht. Ich versuche immer, wenn ich mit Menschen rede, sei es am Telefon oder so, ihnen diese Hoffnung auch mitzugeben, mit ihnen zu beten. Und das ist das Dankbarste, was man machen kann, wenn man diese Hoffnung weitergeben kann. Was die Menschen daraus machen oder der Bekannte, das haben wir nicht in der Hand. Aber wir dürfen es ihm immer wieder neu, voller Freude sagen, es gibt eine Hoffnung, die über unseren Tod geht. Christusleute sind Menschen, die durch den Horizont sehen. Das wünsche ich auch uns immer wieder neu. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass du uns die Hoffnung gibst durch dein Wort. Danke, dass wir immer wieder daran uns stützen wollen, dass wir uns darauf diese Verheißung haben, die du uns gibst. Auch wenn vieles auf uns reinprasselt, viele Menschen dieses uns belächeln oder beiseite schieben, diese Hoffnung an dich. So schenk uns immer wieder neu die Kraft und den Mut. Gib uns die Gewissheit, dass wir dankbar sein dürfen, dass wir dich erkannt haben, dass wir in deiner Nachfolge stehen und dass wir diesen Auftrag, den du deinen Jüngern gegeben hast, hinauszugehen in die ganze Welt, auch uns gibst. Dass wir Boten sein möchten, um diese Hoffnung den Menschen auch heute noch zu sagen. Danke, Herr Jesus, dass wir nicht alleine sind, dass du mitgehst. Egal, wo wir sind, auch wenn wir hier wegziehen, so bist du schon da, wenn wir hinkommen. Du hast auch die Menschen dort vorbereitet für uns. Möchten wir dich auch bitten, dass du auch mit Frau Daum gehst, wenn sie dann am Ende der Woche von hier wegzieht, dass du ihr auch immer wieder neu diese Hoffnung schenkst, Herr. Sie ist nicht alleine, sondern du bist bei ihr. Und viele andere Menschen denken auch weiterhin im Gebet an sie. Danke, Herr Jesus, dass du mitgehst in diesen Sonntag und auch noch in diesen Gottesdienst. Amen.